Heute mit einem Gespräch vom Literaturfest Mannheim. Nele Polacek und Dimitri Kapitelmann besprechen ihre Romane und reden sich die Köpfe heiß.
Vielen, vielen Dank. Hier sitzen vor Ihnen zwei nervliche Wracks. Aber das ist okay, wie wir im Bordbistro festgestellt haben. Es ist Wahlabend, es wird niemand hier sein. Danke fürs Kommen. Wir sind unter anderem hier, um miteinander zu reden. Hatten ja jetzt im Zug sehr viel Zeit, um das alles uns genau zu überlegen und zu planen. Das Resultat ist, dass wir sehr viel geredet haben, eigentlich durch. Und die Planung war, ich fange an. Soweit sind wir gekommen, ich fange an.
Und der Plan ist ja auch aufgegangen bis hierher, muss
Wahnsinn.
Man sagen.
Vor Ihnen sitzen zwei nervliche Wracks und Planungsgenies. Unter anderem, um über unsere beiden Bücher zu reden, die beide hervorragend zu diesem Tag passen. Dimitris Buch, weil es um die Ukraine und um Russland geht, um den Krieg, um Migration und um Deutschland. Mein Buch, weil es um kleine Probleme geht und wir mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Dimas Buch, ich muss noch eins zu meiner Agenda, weil ich darf ja anfangen, deswegen muss ich noch eins zu meiner Agenda sagen. Mein Buch ist vor 1,5 Jahren rausgekommen, wenn Sie es kaufen wollen, am Ende tun Sie es, wenn nicht, ist es völlig egal, weil das ist so lange her. Dimas Buch ist vor 4 Tagen rausgekommen und meine Agenda für den heutigen Tag ist, wir sind eine Wahlwerbesendung und ich möchte gerne, dass jeder einzelne von Ihnen am Ende rauskommt mit diesem Buch. Das ist meine Agenda. Und jetzt hätte ich mir noch eine erste Frage überlegen sollen. Ich glaube, im Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt endlich hier sitzen, wie geht es dir, Dima? Und dass dein Buch vor 4 Tagen rausgekommen ist, dass wir eine Wahl hatten, weiß nicht. Wie geht es dir?
Also vielen Dank dafür, dass du mich reich machen willst. Das ist, ehrlich gesagt, geht es mir so wie Ihnen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die Wahlergebnisse okay sind, ob das das ist, was wir erwartet haben, ob 19% für die AfD schon ein kleiner antifaschistischer Sieg sind, weil es unter 20 ist. Ich glaube, bei der FDP ist noch eng, oder? Da weiß man nicht, ob sie 5% schaffen. Da kämpft auch noch mein S mit dem Über-Ich. Das S will natürlich sehen, dass die FDP rausfliegt. Das, das Über-Ich eigentlich auch, wenn ich sage. Ich sitze drüber noch mehr sogar vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also da hat sich halt sehr, sehr viel irgendwie auch Erwartungsangst tatsächlich aufgestaut und sehr viel Frustration über einen Wahlkampf, ja, der sich extrem krass auf die sogenannte Migration fixiert hat. Bin auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist und gleichzeitig auch nicht. Weil die Prozente jetzt feststehen, heißt ja nicht, dass das Gift, das dieser Wahlkampf so in die Gesellschaft gespült hat, weg wäre. Überhaupt nicht. Das fand ich auch erstaunlich, wie wenig das reflektiert wird, was da eigentlich gesellschaftlich angerichtet wird, dass einfach auch echt ein sehr großer Teil der Bevölkerung in Deutschland so desintegriert wird. Also ich habe mich zwischendurch richtig krass wieder rausgestoßen gefühlt aus dem Land, durch viele Dinge, aber eine davon ist, dass über Migration so gesprochen wird, als wäre jeder Einwanderer gleich und als wäre jeder Grund zu fliehen gleich. Und ich baue auch gleich die Brücke zu dem Produkt, das du heute beschlossen hast zu verkaufen.
Ja, sehr gut. Danke für deine Mithilfe.
Aber für mich gab es so einen Tiefpunkt noch lange, lange bevor Merz mit der AfD zusammen gemeinsam Geschäft gemacht hat eigentlich. Vielleicht erinnern Sie sich, gab es diese Talkshow in NTV, glaube ich, wo Merz gesagt hat, dass die ukrainischen Flüchtlinge hier sind, um sich die Zähne machen zu lassen. Und also für mich ist das halt keine kleine Kontroverse. Für mich ist das einfach eine Art, Leute so komplett zu deklassieren und aus dem Land zu stoßen. Ja, und einfach populistisch zu sein. Ohne auf den Schaden zu achten, den das eigentlich anrichtet. Für die Menschen, aber auch für die angesprochenen Menschen, für die Ukraine, aber auch für die Gesellschaft hier. Deswegen kann ich mich nicht so richtig entspannen, weil ich weiß, dass dieser Mensch jetzt für 4 Jahre der Kanzler sein wird, weil ich weiß, wie der auch meine Familie anschauen würde, wenn ihr einen osteuropäischen Akzent hört. Und ich habe lange überlegt, welche Passage ich Ihnen aus diesem Buch heute vorlese, was heute passt. Und ich habe ein Kapitel ausgesucht, das im Jahr 2004 spielt in Leipzig, als nämlich die NPD zum ersten Mal in den Landtag zieht und das tatsächlich ein politisches Großereignis ist, dass da eine rechtsextreme Partei legitimierte politische Macht im Landtag bekommt. Und also wir sind im Jahr 2004, es spielt in einem russischen Spezialitätenladen, den Magazin. Der Magazin ist im Peak, also er kriegt die größte Lieferung seiner Geschichte. Dann haben wir auch eine Verbindung von Dingen, die erledigt werden müssen und die Probleme. Ich finde, ich möchte Ihnen das auch verlesen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, dass man besonders in Ostdeutschland als Migrant auch schon seit einer ganz schönen Weile eine Resilienz aufbauen muss. Und dass es einfach auch sehr krasse Kontinuitäten gibt, in der AfD nicht vorgestern begonnen hat. Und außerdem ist es eines der lustigsten Kapitel und das können wir heute, glaube ich, auch ganz gut vertragen. So. Die größte Stunde des Magazins ist Jaschkas goldene Stunde. Der Magazin erwartet die größte Lieferung seiner nunmehr 8 Jahre zählenden Geschichte. 8 LKWs aus der Ukraine bis an die Dächer randvoll mit Kwas. Manastirski Kwas, um genau zu sein, dem göttlich gegärten Roggenmalz der Mönche. Nicht übel, wenn man bedenkt, dass unser Platz in Deutschland vor 9 Jahren bloß ein kleiner Einreisestempel gewesen ist. Jetzt seht ihr plötzlich ganz schön klein aus, was? Ihr hundsgemein NPD-Wahlplakate an der Laterne gegenüber. 8 Laster. Wer hat je mehr Kwas in den Freistaat Sachsen importiert? Von Magazin zu unserem Lager, dem Sklad, dauert es vielleicht 20 Minuten. Immer geradeaus, von Kleinschocher nach Großschocher. Was ja auch im übertragenen Sinne stimmig ist, vom Kleinhandel zum Großhandel. Der Sklad ist ein graublauer Quadratklotz im Industriegebiet. Ein bisschen heruntergekommen wirkt das Gelände. Ist es trocken, wird man ganz braun vom staubigen Boden. Und wenn es regnet, bilden sich tiefe Pfützen in den Dellen. Gleich hinter unserem Gebäude liegt ein Schrottplatz mit lauter rotierenden Kränen, orangen Containern und Abfallbergen. Beim zerkratzten Lastenaufzug warten bereits 5 Magazinmänner, um uns beim Ausladen zur Hand zu gehen. Wobei, Moment, eigentlich sollten es nur 4 Leute sein. Onkel Jakob ist einer von ihnen. Seine linke Hand steckt immer noch in einem vermaledeiten Verband. Dass Onkel Jakob stets eine Melodie summt, sollte bereits etabliert sein. Anders als Wascher stimmt er aber nie Liedtexte an. Onkel Jakobs Summen ist so etwas wie der seelische Seismograph. Je größer die Aufgaben, vor die er gestellt wird, desto lauter summt er. Ein konkretes Di-da-di-da bedeutet in seinem buchstabenfreien Duktus schon absoluten Katastrophenmodus. Neben Onkel Jakob steht Girna, oder wie wir ihn im Magazin nennen, der Hinosse. Der Hinosse war mal unser Praktikant und ist recht jung, vielleicht knapp 30. Ich weiß nicht allzu viel über den Genossen, nur dass ich noch nie jemanden getroffen habe, der so energisch blinzelt wie er. Mit seinem Blinzeln könnte man Walnüsse knacken. Vielleicht übersieht man wegen dieses Kraftblinzelns, wie klein Girna eigentlich von der Statur her ist. Er kommt aus dem großen Moskau oder der Nähe Moskaus. Jedenfalls war der Genosse schon mal in Moskau und hat dort Theater gespielt. Er ist ein recht sprunghafter Erzähler und hat, soweit ich weiß, auch nicht das schmeichelhafteste Praktikumszeugnis von Mama und Ira ausgestellt bekommen. Was mich zum wichtigsten Punkt über Girna bringt: er singt für sein Leben gern. Am liebsten auf Bühnen, vor allem zeitgenössischen russischen Pop. Dabei fährt der Genosse sogar zu den besseren russischen Karaoke-Bars bis nach Dresden. Neben Girna warten Ilja, der Professor, und sein Sohn Edik. Ilja ist ein ganz hagerer älterer Herr. Sein Kopf ist schon zum größten Teil kahl und mit Altersflecken übersät. Und ehrlich gesagt, riecht der Professor auch irgendwie alt. Vielleicht sind das aber eher seine gestreiften, kurzärmeligen sowjetischen Hemden, die seit 1960 nichts von ihrer Geradlinigkeit eingebüßt haben. Sein Sohn Edik, wie sage ich das jetzt am besten, sieht gar nicht aus wie Iljas Sohn. Er ist ganz rund und kräftig, hat volles schwarzes Haar und schlicht ein ganz anderes Gesicht. Davon abgesehen haben die beiden nicht im geringsten so etwas wie ein ähnliches Wesen. Während Ilja dünn wie der Ergebnisstrich einer Rechnung in jedem seiner Schritte eine theoretische Richtigkeit wähnt und über jedes anfallende Problem wissend lächelt, so als wäre ein Problem stets eingefasst in eine Lösung, die wieder in ein größeres Problem führt, für das es selbstredend eine Lösung gibt, die allerdings fester Bestandteil eines weitaus größeren Problems ist. Der pummelige Edik bewegt sich irgendwie, naja, unsicher, rund und doch stockend, als würde Edik fortwährend auf eine Anweisung warten, an sich schon mit der Bewältigung der Gegenwart beschäftigt und weit davon entfernt, diese auch noch enthoben zu theoretisieren. Wen allerdings wirklich niemand als Helfer auf dem Zettel hatte, ist Jaschka. Trotzdem ist Jaschka hier und sogar auf einem Auge nüchtern. Lönja, ich habe so viel bei dir angeschrieben, lass mich was abarbeiten, Nachui. Geh nach Hause, Jaschka, wir schaffen das schon. Sei ein Bruder, lass mich helfen, Blech. Lönja, ich habe Schulden bei dir, ich helfe dir. Papa kalkuliert, dass es mehr Arbeit machen würde, Jaschka zu vergraulen, als ihn einfach mit anpacken zu lassen, nickt und verschwindet wieder in seiner Stirn. Da rollen auch schon die Laster an. Drei passen gleichzeitig auf unser Gelände und wirbeln unfassbar viel Staub auf, sodass ich Mamas Wodka-Mütze zum Atemschutz umfunktioniere. Die anderen fünf Wagen müssen erstmal auf der Straße warten. Wasja und Onkel Jakob holen hastig den Palettenhubwagen, Gena blinzelt tatkräftig, Professor Ilja analysiert, Edik existiert und Jaschka nimmt noch einen arbeitswilligen Schluck aus seinem Flachmann. Der erste LKW-Fahrer lüftet die Bordwände und da stehen sie, abertausende beseelte ukrainische Mönche, wie sie zufrieden ihren Krug Kwas schlürfen. Tradiционно найкращий, traditionell der Schönste, wie es in der ukrainischen Werbung hieß. Wie schwarze Saphire schimmern die weitgereisten Flaschen in der sächsischen Sonne. Von diesem Moment an erinnere ich mich nur noch daran, wie alle anfangen, sehr viele hektische Kommandos zu schreien und unzählige Mönche von Hand zu Hand und Stunde zu Stunde weitergereicht werden, wie der Himmel einige Male die Farbe wechselt, die Flüsse gefrieren und wieder fließen und wie alle lange Haare samt Vollbart bekommen, bis auf ein Jahr, aber die Flaschen einfach nicht weniger werden. 8 LKWs, das sind wirklich eine Menge LKWs. Das sind noch 7 LKWs, nachdem man einen LKW geschafft hat und weitere 5 LKWs, wenn man mit dem dritten durch ist. Nach 5 ausgeräumten LKWs bleiben unzählige 3 LKWs. Quas Kalkulationskoma. Ich ziehe mich in meine Mütze zurück. Und könnte schwören, dass jemand den ersten, bereits leergeräumten Laster sogar wieder aufgefüllt hat. Gut möglich, dass die Neonazis von der NPD uns gefolgt sind und die Flaschen hinterrücks wieder reinschmeißen. Wasser haucht nur noch heiser von den Gänsen, die irgendwo hinfliegen. Auch Onkel Jakob verzweifelt. Er donnert italienische Opern Wort für Wort, sodass die Leute vom Schrottplatz ihm applaudieren. Aus dem Verband an seiner Hand quillt langsam Blut und Eiter. Der Genosse entschuldigt sich, dass er nun zur Disco in Dresden müsse und blinzelt sich mit einem Satz hinfort. Professor Ilja hat wie immer die universelle Verschachtelung sämtlicher Probleme innerhalb unseres partikularen Problems durchdekliniert und lacht sein etwas besserwisserisches, hohes Analyselachen. Nur, dass er damit gar nicht mehr aufhören kann, wie eine hängende Schallplatte. Etwas im Professor scheint unter der Last des Quass eingebrochen zu sein. Daher hat es fast schon etwas Gutes, dass sich Edik beim Heben die Schulter verrenkt, sodass Ilja ihn gleich nach Hause bringen muss. Papa und ich versuchen mit letzten Kräften unser Bestes, aber das wird kaum ausreichen. Dann sacken auch wir vor dem Lastenfahrstuhl zusammen. Nur einer ackert völlig unbeeindruckt weiter, Jaschka. Heiser, eiternd, innerlich gebrochen, verrenkt und verzweifelt schauen wir zu ihm herauf, wie Jaschka in den nächsten Laster klettert und die Europaletten auffüllt, Sixpack für Sixpack, 12 Liter für 12 Liter, schön Pappschichten zwischen die gestapelten Etagen legend, damit die Flaschen beim Ausfahren mit dem Hubwagen nicht verrutschen. Dann steigt er wieder in den ersten LKW, wo er tatsächlich die NPD-Funktionäre erwischt, wie sie unseren Quast wieder reinstopfen und sie verscheucht. Wir kommen wieder, ihr dreckigen Abrahams, rufen sie noch im Wegsprinten, neuerdings in Anzügen statt Springerstiefeln und Bomberjacken. Wir haben jetzt 10% im Landtag, 10%, ihr Russenschweine. Jetzt geht's auch los, wir kriegen euch. Dankeschön.
Es gibt einen Sketch von dem Comedian Louis C.K., also ein Programm, wo er darüber redet, dass man natürlich nicht rassistisch sein soll und sich nicht über Menschen mit Migrationshintergrund lustig machen soll. Und natürlich soll man immer anständig. Und dann sagt er, but the voices are funny. Also die Akzente sind lustig. Und falls wir morgen zusammen zurückfahren, möchte ich gerne, dass du die ganze Fahrt auf Sächsisch mit mir redest.
Ich dachte ja, du meinst Ira, aber du hast die Sachsen gemeint,
beides,
nicht die Osteuropäer.
Nee, alles gut. Ich fand alles. Ich habe mich insgesamt Do the Voices. Es ist.
Habe ich deinen Verkaufsauftrag erfüllt eigentlich?
Ja. Ich bin zufrieden. Machen Sie weiter so. Okay. Es ist dein drittes Buch. Es ist das dritte Buch, was ich von dir lese. Also die ersten beiden habe ich zur Gänze gelesen. Dieses habe ich noch nicht zur Gänze gelesen, was aber nur daran liegt, dass, als ich mich gerade festgelesen habe, du mir geschrieben hast, ob ich nicht ins Bordbistro kommen möchte. Also das Einzige, wofür ich dieses Buch zur Seite legen kann, war du. Es ist das dritte Buch, was ukrainisch sein, also das erste hat Israel, das zweite ist eine Formalie in Kiew und du bist in Kiew. Das dritte hat zwei Teile, ich erkläre mal ein bisschen was, hat zwei Teile. Im ersten Teil geht es sehr viel um deine Kindheit im Magazin, wie spricht man es aus?
Im Magazin, aber Magazin? Es geht auch gar nicht so viel um die Kindheit.
Es geht vor allem um die Mutter, also um die Trennung zwischen dem Sohn und der Mutter, also der Sohn bist du und die Mutter ist eine natürlich rein fiktionale Figur, zwischen dem Sohn und der Mutter, und die Mutter ist am russischen Propagandafernsehen und ist sehr überzeugt für diesen Krieg, und in der zweiten Hälfte geht's um die Ukraine, also bist du wieder in der Ukraine. Also es ist das dritte Buch, wo es sehr viel um Herkunft geht, sehr viel um Familie. Wird's dir manchmal leid? Denkst du manchmal, ich würde jetzt gerne, keine Ahnung, irgendwie über eine BDSM-Beziehung zwischen einem Roboter und einem Talaxianer schreiben oder so? Also hast du irgendwann das Gefühl von, ich kann jetzt nicht mehr, sozusagen, man hat ja schon das Leben. Oder denkst du, also weißt du, warum du immer wieder um Herkunft und um Familie kreist?
Also erstmal finde ich es nicht cool, dass du meine vierte Buchidee hier einfach ausplapperst. Talaxianische Spezialitäten. ich verstehe die Frage. Also zum einen kann ich mich ja bei deinem Arbeitgeber ganz gut austoben, thematisch. Zum anderen, ich kann da nur mit dem einfachen Satz antworten, das sind einfach die Dinge, die mich sehr, sehr beschäftigen und für die ich das meiste fühle. Und auch Dinge, die ich nicht irgendwie in einem journalistischen Text oder so verhandeln möchte. Einerseits und andererseits, ich sehe da eigentlich eine sehr, sehr starke Zäsur. Ich schreibe hier nämlich über einen Krieg, wirklich nicht weit von uns entfernt. Und der Grund, warum der erste Teil aus diesem Magazin erzählt, ist, dass da eine osteuropäische Identität also viele osteuropäische Identitäten, angefangen von 95, als es diesen Laden gibt, und also wo quasi der Zerfallsstaub der Sowjetunion noch in der Luft hängt und irgendwie ganz, ganz viele Ukrainer, Weißrussen, Polen, Tschechen, Bulgaren in diesem Ort eigentlich noch sowas wie eine Union finden, bis eben zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen, nämlich dass ja, mit dieser Katastrophe, die Russland da in der Ukraine ausgelöst hat und Gräben, die zuvor undenkbar gewesen wären. Und ich fand das einfach einen sehr wichtigen oder für mich interessanten Erzählbogen. Und gleichzeitig hat das dann auch so eine gewisse Unschuld, dieser Laden, weißt du, dass da Leute hinkommen und irgendwie ihr Weißkraut wollen. Auch das fand ich wichtig, gerade in der Polarisierung jetzt auch diese Aspekte mitschwingen zu lassen von so ganz normalen sozusagen russischen Spezialitäten und nicht russischen Spezialoperationen und auch wie kompliziert das ist, diese Dinge zu trennen. Also das Buch ringt ja auch sehr, sehr mit der russischen Sprache, aber klar, das schlagende Herz ist natürlich, dass die Mutter, obwohl wir aus der Ukraine kommen, der russischen Darstellung des Krieges oder der russischen Rechtfertigung glaubt, ganz egal wie unsinnig und haarsträubend das auch ist. Und was ich dann immer wieder dazu sage, ja, also ich kann natürlich nicht den Anspruch stellen, dann der vielseitigste Schriftsteller aller Zeiten zu sein, aber ich sage den Leuten dann auch sehr gern, ja, aber ich schreibe ja auch über ihre Realitäten und ihre Gesellschaft. Und auch hier ist das so, es gibt diese Zange des Autoritären, die Migranten vielleicht ein bisschen mehr spüren, nämlich den Krieg von Russland und von der AfD, die diese Position wiederholt. Und all diese Desinformationskampagnen, all die Lügen, die Spaltung innerhalb von Familien, die Unmöglichkeit, sich auf eigentlich banalste, faktisch erwiesene Dinge noch einigen zu können, das ist kein Problem, mit dem irgendwie nur ich ringe, sondern das betrifft auch Sie leider. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Mein Verleger hat ganz am Anfang, ich glaube, vor meinem zweiten Buch zu mir gesagt, weißt du, Nele, es gibt Schriftsteller, die machen bei jedem Buch was ganz anderes. Und es gibt Schriftsteller, die machen immer dasselbe. Letzteres sind die Erfolgreichen. Weil natürlich A, Menschen ja wissen, was sie von einem wollen und B, vielleicht auch eine Übung drin ist. Ich gehöre zu den anderen, ich gehöre zu denen. Deswegen habe ich dich das gefragt, weil ich sozusagen jegliche Form, also jetzt gerade hatte ich einen Artikel und danach hat mich mein Verlag gefragt, ob ich nicht über das Thema jetzt unbedingt ein Buch schreiben möchte und es ist ein Gefühl von, aber da habe ich doch jetzt schon einen Artikel drüber geschrieben, da kann ich doch jetzt nicht mehr, also es ist doch jetzt auch durch und das sozusagen das Gefühl ist, also ich glaube für dich ist, so wie ich dich kenne, die Möglichkeit des Schreibens über etwas, über das du sowieso nachdenkst, nochmal weiter nachzudenken oder über etwas, was dich sowieso zu beschäftigt.
Geht's dir nicht so?
Ist genau das Gegenteil.
Nämlich?
Für mich ist es sozusagen, mich rauszuschreiben. Also ich glaube, für mich ist ganz viel, also vorhin habe ich gesagt, wir müssen mal aufhören, über Politisches zu reden. Und es gab deutliche Zustimmung bei einigen Zuhörern. Ich würde aber sagen, nicht bei allen Zuhörern. Und ich glaube, die Welt teilt sich zwischen denen, die denken, ich muss mich mit den Dingen ganz, ganz immer beschäftigen und zwischen denen, die denken, nee, man braucht sozusagen Freiräume. Also sozusagen, wir sind beide politische Menschen und ich würde denken, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich möchte jetzt gerne einen unpolitischen Raum oder ich möchte jetzt gerne nicht über meine Familie nachdenken oder ich möchte jetzt gerne über jemand, der ganz anders ist als ich und ganz andere Probleme hat und sozusagen, also ich möchte was ganz Fremdes, teilweise aus persönlichen Gründen, also ich gucke auch wahnsinnig gerne fern oder ich betrauere es sehr, meiner Meinung nach waren Fernsehserien um die Jahrtausendwende deutlich besser, als sie es jetzt gerade sind und ich könnte jeden Tag einen Artikel, das könnte ich immer wieder schreiben, wie schlimm ich es finde, dass das Fernsehen so schlecht geworden ist, weil ich glaube, dass ich finde es sehr, sehr schön, über was ganz anderes nachzudenken und ich glaube, es ist sozusagen ein auf eine Art, dass ich einen Wahnsinn kriege und auch nicht mehr gut denke, wenn ich immer über dasselbe nachdenke. Also sozusagen, dass man manchmal den, sozusagen wie den Computer einmal runterfahren und wieder hochfahren. Und ich glaube sozusagen, ich brauche dieses Rauskommen. Das ist sozusagen was Persönliches. Ich glaube auch sozusagen, dass wir das als Gesellschaft brauchen. Also ich glaube, einen der Fehler, die wir in den letzten Dekaden gemacht haben, ist alles durchzupolitisieren und sozusagen nichts einfach es selbst sein zu lassen und dass wir sozusagen gar nicht mehr rauskommen aus den Spiralen. Und dass sozusagen mir manchmal Fiktion, also etwas wirklich zu erfinden und über jemanden zu schreiben. Also Zadie Smith, die englische Autorin Zadie Smith, hat einen Artikel darüber geschrieben, sie ist aus London, ich weiß nicht woher, irgendein Elternteil hat irgendeinen Migrationshintergrund, auf jeden Fall ist sie schwarz und hat ein Buch geschrieben über einen asiatischen Juden und sie ist nicht jüdisch und sie ist nicht asiatisch und hat danach einen Artikel geschrieben über Cultural Appropriation und hat das Wort, aber hat gesagt, dass sie betrauert es so, dass wir uns für das Wort Cultural Appropriation entschieden haben, also kulturelle Aneignung, anstatt uns für ein anderes Wort zu entscheiden, um das gleiche Phänomen zu bezeichnen, zum Beispiel profound other fascination, also eine profunde Faszination mit dem anderen. Und ich habe ganz oft beim Schreiben das Gefühl, ich möchte um Gottes Willen nicht über mich schreiben, ich möchte gerne jemand anderen, also sozusagen, ich möchte gerne jemand anders sein, mich für jemand anderen ganz doll 200 Seiten lang unfassbar für jemanden interessieren, der nicht ich bin, den ich nicht kenne, den es nicht gibt. Wobei das, was du ja machst, noch was Drittes ist, du machst, glaube ich, auch profound other fascination, aber mit den Leuten, die ganz nah an dir dran sind. Also profound other fascination für deinen Vater, für deine Mutter, für die Leute im Laden, für, also du kommst, also sozusagen, noch am wenigsten für dich, würde ich so sagen. Gibst du mir Unrecht?
Na, also mich hat auch ein bisschen profund gerade Folgendes fasziniert. In diesem Buch experimentiere ich ein bisschen damit, so Unglaublichkeiten passieren zu lassen. So eine Art magischem Realismus.
Der wunderschön ist und wahnsinnig gut funktioniert. Entschuldigung, aber absolut selten war ich so gerührt bei der Beschreibung von Zigaretten.
Das ist das Schönste, was jemals jemand zu mir gesagt hat.
Ich habe das Gefühl, du hast die Zigarette in ihrer Seele erkannt. Entschuldigung, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also, nein, red weiter. Ich höre gerne zu. Es gibt jedenfalls, ich versuche so eine Art Atmosphäre zu erzeugen, dass eigentlich alles möglich ist in diesem Buch, jederzeit. Und jetzt werden sie lachen, irgendwie, weil nur so die bizarre Realität einfangbar ist. Und in diesem Kapitel, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe, da gibt es ja diese Behauptung, dass die NPD-Leute einfach unseren Quass wieder reinschmeißen. Und als ich das so dazu gedichtet habe, hatte ich keine Ahnung, was mich geritten hat. Und ich wusste, also das stimmt schon, NPD einfach sehr, sehr krasses Problem damals gewesen, für uns ganz unmittelbar. Aber diese Behauptung würde jetzt nicht vor dem Logikministerium standhalten. Nicht in der Form. Und jetzt haben Sie aber bei den Stellen am meisten gelacht. Und das ist einfach toll.
Ich habe in meinem ersten Buch, das heißt Das Unglück anderer Leute, da gibt es eine Ich-Erzählerin, die ist 28 Jahre alt. Ich war damals 28 Jahre alt und die hat Eltern und einen kleinen Bruder. Ich habe einen kleinen und so weiter und so fort. Und bei jeder Lesung kamen am Ende die Leute und ich habe immer zwei Fragen bekommen. Die erste Frage war, sagen Sie mal, ist das eigentlich ein autobiografisches Buch? Und die zweite Frage war, sagen Sie mal, Sie werden bestimmt oft gefragt, ob das eigentlich ein autobiografisches Buch ist.
Also die Meta-Version so von wegen, fragen Sie das clever. Andere? Not me, aber...
Und am Ende dieses Buches sterben absolut alle Figuren inklusive der Ich-Erzählerin. Und ich fand es immer so lustig, dass mich alle fragen, ist es autobiografisch? Okay. Aber auch
vielleicht
da...
Vielleicht so Erbschaftsanwälte gewesen oder so.
Sind sie eigentlich tot? Auch da, ich glaube, bei diesem ersten Buch, wenn ich sagen müsste, was ich gemacht habe, war es, die Wirklichkeit zu also eine unerträgliche Wirklichkeit zu verzaubern. Also sozusagen zu sagen, boah, die Realität beschäftigt mich, ich muss jetzt darüber nachdenken, aber so wie sie ist, will ich sie gar nicht erzählen, also erzähle ich sie mal anders. Und diese sozusagen eine Wirklichkeitsbewältigung durch Aufschreiben und immer stärker fiktionalisieren. Erinnerst du es dann auch so? Weil ich merke, dass ich erinnere meine Kindheit genauso, wie ich sie in dem Buch geschrieben habe. Ich kann die andere Version, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich fühle das. Ich habe mich neulich auch gefragt, ob ich meine Lebensgeschichte mit der Zeit einfach eher aus den Büchern beziehe als ja, aus meinem Leben. Ja, man liest ja auch so oft und dann, oh ja, da wird es wohl so gewesen sein.
Ich frage mich, es gibt ja wahnsinnig viele Autoren, die über geniale Kinder schreiben, also so, oder Wes Anderson, der immer
Filme... Ihre eigenen, oder?
Nein, die immer Kinder, die Bücher, also zum Beispiel Wes Anderson-Filme, Moonrise Kingdom, oder es gibt auch Zoe und Franny von Salinger, es gibt sehr viele Bücher, wo sozusagen hochbegabte Kinder, aber Kinder, die so wahnsinnig genial sind, und ich frage mich, ob das auch Autoren sind, die sozusagen ihre Kindheit nochmal sehen, boah, war ich genial, so, weißt du, die nochmal...
Ich würde die genialen Kinder kurz da stehen lassen. Ich würde nur, weißt du, weil du so gesagt hast, ja, es muss ja nicht immer alles politisiert werden. Wir sind da in diesen ewigen Politisierungsspiralen, was auch stimmt. Aber und auch in Verbindung damit, dass es jetzt das dritte Buch ist, auch wenn das ganz düstere ist und anders verhandelt, aber schon irgendwie fortsetzt, will ich schon nochmal betonen, dass es für mich auch einfach eine Art ist, mich politisch zu wehren. Also man hat nicht immer den Luxus, sagen zu können, das möchte ich jetzt nicht politisieren. Ja, Punkt.
Ja, ich verstehe es. Ich glaube sozusagen, also ich glaube, es gibt eine Lazy-Fassung von dem. Also sozusagen, es gibt dann, es muss ja auch nicht immer alles politisch sein. Ich glaube für mich, wenn ich das sage, mit dem alles politisieren, dann wirklich auch aus einer Angst heraus, dass wenn ich in dem Café, in meinem Arbeitscafé sitze und jedes Mal, wenn jemand einen Cappuccino bestellt, dann die Frage aufkommt, welche Milch, und du immer merkst, wenn jemand, egal was er sagt, es ist immer politisch, man kann nicht Hafermilch trinken, weil dann ist man ein Grüner, man kann nicht Kuhmilch trinken, weil dann wählt man FDP, man kann nicht, und wenn Milch politisch ist, und wenn wir sozusagen, und wir wissen, dass es gibt ziemlich viele Studien dazu, dass man Leuten Fragebogen gibt und sagt, wie finden Sie folgende, der Bürgersteig soll neu gepflastert werden, gut oder schlecht, ist ein Vorschlag der Grünen. Also, ich kenne es aus Amerika, ist ein Vorschlag der Demokraten. Ja, ist schlecht. Ist ein Vorschlag der Republikaner. Ja, ist gut. Also das sozusagen, was wir überhaupt erst gut und schlecht finden, ganz viel von Parteizugehörigkeit abhängt. Und wenn wir das ganze Leben, wenn alles immer ein Symbol für Zugehörigkeit zu einer Partei ist, was bedeutet Zugehörigkeit zu einer Gruppe, glaube ich, sind wir sehr, sehr unfrei und denken völligen Quatsch. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn Menschen, die zum Beispiel laktoseintolerant sind, einfach Hafermilch trinken können und nicht denken, das ist jetzt eine politische Aussage. Und ich glaube, also sozusagen, ich habe wirklich, es ist nicht so, dass ich diese Überpolitisierung nur aus so anstrengend, sondern es ist wirklich, dass ich glaube, oh, wir lassen uns auf eine Lagerbildung ein an Stellen, wo es gibt Stellen, da ist es sehr wichtig zu sagen, hier, das ist richtig, das ist falsch, so ist so. Es gibt Stellen, wo sozusagen moralische Urteile wichtig sind. Hafermilch und Lastenräder gehören nicht dazu. Und ganz viel gehört da nicht dazu. Also auch, ja. Und das ist sozusagen, es ist wirklich, kommt auch.
Also bist du jetzt gegen die FDP oder nicht? Ich habe es nicht verstanden.
Ich liebe Christian Lindner.
Ja, nee, also ich sehe deinen Punkt. Und ich würde sogar noch ein bisschen weiter drehen und fragen, inwiefern man einen Menschen wegen einer politischen Facette, die er hat, überhaupt verurteilen und deklassieren sollte. Weil das entspricht ja nicht dem ganzen Charakter und dem ganzen Wesen. Auch das schwingt ja mit, wenn du alles politisierst und dann die Leute danach sortierst.
Ich finde das Schönste an deinem... Sag mal, liest deine Mutter deine Bücher? Nein, ich nehme an, nicht, oder?
Doch, doch.
Ja? Das ist schön. Ich finde, das Schönste an diesem Buch ist, also als wir uns das letzte Mal vor der Zeit darüber unterhalten haben und ich bin, also kurz, da fließt ein, es liegt ein Graben zwischen uns beiden, ein ideologischer. Du bist Typ, nicht mit Rechten reden. Ich bin Typ, man muss mit allen reden und man muss es doch nur noch mal versuchen. Also so ist kurz runtergebrochen. Also ich glaube, du bist, nein, es ist beides polemisch. Was ich an deinem Buch am schönsten finde, ist, dass es ja ein sozusagen ganz großer Versuch ist, mit jemandem zu reden, der die Welt anders sieht, dessen Meinung du, also sozusagen, dass du die ganze Zeit ja in diesem Gespräch bleibst, dass du sozusagen ja wirklich einen großen moralischen, ideologischen Konflikt hast mit deiner Mutter und egal, was du vor dem Gebäude der Zeit zu mir sagst, am Ende schreibst du dieses Buch und bleibst im Gespräch. Du willst mir widersprechen?
Nee, ich glaube, ich würde dich zum Lesen auffordern.
Ah, jetzt ja, ich lese auch mal was. Eben habe ich doch selber dran gedacht, dann habe ich es vergessen. In der Zwischenzeit hat
Wir haben halt eigentlich über die Ressource Empathie gestritten. Und ich habe gesagt, ich spare mir meine Empathie für die Leute, die vor dem Krieg fliehen und jetzt noch hier mit Scheiße beschmiert werden. Und habe keine Lust auf babyläuflichen Empathiebrei für Leute, die Nazi-Scheiße reden. Also ich habe... Das war eigentlich der Punkt.
Verstehe ich. Verstehe ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Gleichzeitig glaube ich, wenn du mit deiner Mutter die Sachen denkst, die du wirklich für falsch hältst, also der Grund, warum das, was du tust, funktioniert, der Grund, warum dieses Buch funktioniert, was du da geschrieben hast, ist, weil du auch mit deiner Mutter Empathie hast. Also ich glaube, wenn es eine Möglichkeit zum Überzeugen gibt, wenn es eine Möglichkeit gibt, Leute von extremen Rändern zusammenzuführen. Also ich weiß, ich habe auch keinen Bock auf Empathie mit Christian Lindner.
Da klangst du vom Zeitgebäude aber anders.
Nein, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Es ist das S und das Über-Ich. Das S sagt, und das Ich sagt, ja, das Über-Ich sagt, es hat ja keinen Sinn. Ich muss ja trotzdem empathisch sein, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ich muss es ja trotzdem versuchen, weil sonst werde ich nicht in ein Gespräch kommen und ohne Gespräch kann ich niemanden überzeugen.
Ja, kannst aber auch kein empathisches Selbstgespräch führen.
Okay, das müssen wir im Zug fortsetzen.
Du wolltest außerdem lesen, die
Leute
warten.
Ich wollte lesen. Ich muss kurz was erklären, weil wir jetzt einen Bruch haben. Ich überlege mir das beim Lesen. Ich lese aus diesem Buch vor, kleine Probleme. Es geht um Lars Cornelius Messerschmidt. Lars Cornelius Messerschmidt ist 49 Jahre alt, Vater zweier Kinder, angehender Schriftsteller seit mittlerweile 49 Jahren. Es ist in diesem Buch der 31. Dezember, Freitag der 31. Dezember, und Lars fällt auf, dass er noch etwas erledigen muss, nämlich alles. Also alles, was er in den letzten 49 Jahren nicht erledigt hat, weil er begreift, dass wenn er sein Leben mit 49 nicht auf die Reihe kriegt, dann kriegt er es nicht mehr auf die Reihe. Also dass er versteht, dass alles, was er aufgeschoben hat 49 Jahre lang, wenn er es jetzt weiter aufschiebt, dann ist es irgendwann vorbei mit dem Leben. Und er hat es nicht geschafft, der beste Papa der Welt zu werden. Er hat es nicht geschafft, das Bett für seine Tochter, die mittlerweile 16 Jahre alt ist, aufzubauen. Er hat es nicht geschafft, sein Lebenswerk zu schreiben. Er hat es nicht geschafft, seine Steuererklärung zu machen oder die Steuererklärung des Vorjahres oder die Steuererklärung des Vorvorjahres und so weiter und so fort. Also schreibt Lars eine To-Do-Liste und beschließt, dass alles, was in den letzten 49 Jahren liegen geblieben ist, an diesem 31. Dezember erledigt werden muss. Ich weiß nicht, ob Sie auch so sehr an To-Do-Listen glauben wie ich. Ich lese, das ist so schön, die ganz vorne höre ich richtig, wenn Sie antworten. Ich lese aus dem Kapitel Putzen, denn das muss ich noch dazu sagen, was zu Lars Dringlichkeit hinzuführt, ist, dass seine Frau Johanna in Lissabon ist und an diesem Abend wieder zurückkommen wird. Und ohne zu viel zu spoilern, auch die Frau an der Seite des Prokrastinatoren, also des Aufschiebenden, hat irgendwann genug von der Aufschieberei. Und man ist also in einer Situation, in der Johanna sehr enttäuscht feststellen muss, dass der Mann, den sie vor 25 Jahren ausgesucht hat, 25 Jahre später immer noch genau derselbe Mann ist. Ein Schock, den viele Menschen im Laufe einer langen Beziehung ereilt. Muss ich sehr vorwarnen. Auf jeden Fall wird Johanna heute Abend nach Hause kommen und Lars ist in einem Haus, was aussieht, wo einer wohnt und keiner putzt. Und diesen Zustand möchte er jetzt beheben. Ich lese ungefähr so lange wie Dima, nur damit Sie sich darauf einstellen können. Machen Sie sich bequem. Ich weiß wirklich nicht, wie man so leben kann. Daran denke ich oft, wie Johanna das zu mir sagte, als sie mich das erste Mal besuchte. Das war noch in der WG, ist jetzt auch bestimmt 25 Jahre her. Gott, wie die Zeit vergeht. Da hatten wir uns gerade erst kennengelernt. Ringvorlesung, analytische Philosophie. Johanna meinte es gar nicht böse, das habe ich sofort gemerkt. Es war so eine ganz aufrichtige Neugier, mit der sie sich damals einen Pfad durch die Pfandflaschen bahnte und die goldgelben Braunsteinkaskaden in der Toilettenschüssel erforschte. Und es stört dich gar nicht? Fragte sie. Und ich sagte, dass es ja nicht für immer sei und man einfach nicht so genau hinschauen dürfe, dann ginge es schon. Aber es stört dich schon, fragte sie. Und ich sagte, ja klar stört mich das, aber halt nur, wenn ich hinschaue. Und dann nahm sie mich bei der Hand und dann putzten wir die Wohnung und dann liebten wir uns auf dem nebelfeuchten Laminat. Ein paar Tage später sah es natürlich wieder ganz genauso aus. Und Johanna sagte, du solltest echt mal lernen, Ordnung zu halten. Und ich sagte, dass ich nicht mal im Ansatz wüsste, was das überhaupt bedeuten solle, Ordnung halten. Einen schweren Stapel Bücher könne man halten, einen Hund oder meinetwegen ein Fahrzeug, manchmal besser den Mund. Aber Ordnung, die rinnt einem doch sofort durch die Finger. Johanna lächelte, dieses mildtätige, halbmondäugige Meryl Streep-Lächeln, nahm mich wieder bei der Hand und dann wurde das so ein Ritual mit Johanna, dem Putzen und dem Lieben. So oft haben wir das gemacht, dass es ein Wunder ist, dass ich nicht automatisch, wenn ich Meister proper rieche, also untenrum und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das mit dem Ordnung halten nie verstanden und Johanna das mit dem Nicht-Hinschauen. Das ist nämlich wirklich eine Kunst oder zumindest eine Kunstfertigkeit, die manche eben können und andere nicht. Johanna ist übrigens auch kein extrem ordentlicher Mensch. Also wenn sie kocht, sieht es aus wie explodiert. Das sieht ja wieder aus wie explodiert, sagt sie dann, weil ihre Mutter das auch immer so sagt. Aber das Ding ist, dass es bei ihr nicht bleibt. Sie kann es dann nicht so lassen, weil sie es immer sieht. Sie muss dann die Küche wieder sauber machen oder wenn es schon spät ist und sie früh raus muss, auch wenn es schon spät ist und sie früh raus muss. Oder aller spätestens darf es bis zum nächsten Tag stehen bleiben, aber dann ist sie wahnsinnig grummelig, wenn sie aufsteht und wird erst wieder normal, wenn alles in Ordnung ist. Weil sie es einfach immer sieht. Und wenn sie auf Klassenfahrt fährt, also wenn sie wiederkommt, sagt sie, sag mal, siehst du es echt nicht? Und ich sage dann, nein! Ich sehe es echt nicht. Und je nachdem, wie die Fahrt war, lächelt sie dann halbmondäugig oder sie schüttelt den Kopf, haut sich die Stöpsel in die Ohren, dreht die Musik so laut auf, dass sie die Gitarre trotzdem durch die ganze Wohnung schreien und dann putzt sie ganz allein und geliebt wird sich auch nicht. Und das mit dem Nichtsehen stimmt natürlich nicht ganz. Also es stimmt, aber eben nur so halb. Mal ein Beispiel. Irgendwann, Anfang Dezember oder so, habe ich mir einen Kaffee gemacht. Die Maschine war ja schon länger kaputt, also mache ich den Kaffee immer direkt in der Tasse. 2 Löffel Kaffeepulver, dann kochendes Wasser, ein paar Minuten warten, dann setzt sich der Kaffeesatz ab. Oben treiben dann nur noch ein paar ganz kleine Inseln, aber da kann man drum rum trinken. Oder man kann die auch zerkauen und schlucken, ist ja nur Kaffee. Eigentlich trinke ich den Kaffee schwarz, aber seit Johanna weg ist, kaufe ich manchmal Milchmädchen aus der Tube. Das erinnert mich an früher und gibt mir so Oma-Gefühle, die gut sind, wenn man alleine im Haus ist. Ich also Milchmädchen in den Kaffee, dann nochmal umgerührt, weil das ziemlich zähflüssig ist und wenn man nicht umrührt, dann setzt sich das Milchmädchen einfach ab mit dem Milchmann oder so. Dad Humor würde Janis jetzt sagen, egal. Wenn man umrührt, dann schwimmt natürlich der Kaffeesatz wieder oben auf. Ich nehme also die Tasse, die wegen Milchmädchen auch ziemlich voll ist, und gehe ins Wohnzimmer und bleibe mit dem Fuß am Couchtisch hängen. Da stand noch so ein Amazon-Karton, deswegen Ausfallschritt, dann eben hängen geblieben. Ich fange mich gerade so, nur der Kaffee schwappt aus der vollen Tasse. Jetzt landet also eine Ladung Kaffee mit Kaffeesatz und Milchmädchen auf dem Couchtisch und ein bisschen auch auf der Couch. Ich stelle also den Kaffee auf den Couchtisch und nehme ein T-Shirt von der Couchlehne und reibe die Couch trocken. Das geht ganz gut, ist ja Leder, nur an einer Stelle ist die Couch schon so abgewetzt, dass der Kaffee einzieht. Also drücke ich das T-Shirt mit der trockenen Seite auf den Fleck und da lasse ich es dann erstmal liegen, um den Rest rauszuziehen, Kapillareffekt oder so. Jetzt ist aber der Couchtisch noch nass. Also zögere ich kurz, weil ich eigentlich sitzen und Kaffee trinken will, hole dann aber doch einen Lappen aus der Küche und wische den Couchtisch ab und dann bringe ich den Lappen sogar zurück in die Küche, werfe ihn in die Spüle und nehme mir noch einen Keks mit, den hatte ich nämlich ganz vergessen und als ich mich wieder auf die Couch setze, sehe ich, dass ich auch aufs Parkett gekleckert habe und dass da also eine Pfütze aus Kaffeesatz und gezuckerter Kondensmilch ist und ich denke noch, oh, das Parkett quillt und das klebt bestimmt und das musst du dann aber gleich wegmachen. Aber erstmal Keks und Kaffee und Kippe und ich schwöre, das ist das letzte Mal, dass ich den Kaffeefleck gesehen habe. Also nicht ganz das letzte Mal. An dem Abend also, als ich mich auf die Couch lege und da immer noch das T-Shirt auf dem Leder klebt und mittlerweile ist es schon ziemlich steif wegen dem Zucker, denke ich, ach, das musst du morgen auch noch wegmachen. Und da sehe ich dann den Kaffeefleck nochmal, aber da bin ich schon ziemlich müde, also schaue ich lieber auf mein Telefon als auf den Fleck. Oder wenn ich morgens aufstehe und meine Füße so am Parkett kleben und ich dann auch so ein bisschen Kaffeesatz spüre und Kekskrümel zwischen den Zehen, dann sehe ich den Fleck auch. Aber dann ist es kein Fleck mehr, dann ist es schon schmutziger Fußboden. 70 Quadratmeter Fläche, die gewischt werden müssen. Allein im Erdgeschoss. Und dann klebt ja eben auch die Couch und der Couchtisch. Und ich weiß nicht wieso, aber der Sessel klebt auch. An allem haftet so eine heimtückische Klebrigkeit. Und wenn man den Fleck jetzt wegmachen würde, und der ist ja sowieso schon festgetrocknet, aber wenn man ihn jetzt wegmachen würde, dann würde man nur noch deutlicher fühlen, was sonst noch alles klebt. In Wahrheit klebt immer alles. Überall. Und dann müsste man putzen. Und dann müsste man aufräumen. In der Küche müsste man dann aufräumen. Im Wohnzimmer müsste man aufräumen. Oben im Arbeitszimmer unterm Dach, wo man ja eigentlich ein Lebenswerk verfassen will, müsste man ganz ordentlich aufräumen. Im Schlafzimmer, was mal ein gemeinsames Schlafzimmer war, aber eben schon lange kein gemeinsames Schlafzimmer mehr ist, muss man bestimmt mal so richtig aufräumen. Und ehe man es sich versieht, sieht man, wenn man jetzt tatsächlich hinsähe, dann müsste man das ganze Leben aufräumen. Also sieht man besser nicht hin. Und die Welt denkt dann vielleicht, man sei faul. Dabei ist man den ganzen Tag schwer damit beschäftigt, nicht hinzusehen. Und das wissen die wenigsten, wie anstrengend es ist, nicht hinzusehen. Wie viel Kraft es kostet, den Fuß nach jedem Schritt am Hosenbein abzustreifen und trotzdem nicht zu putzen.
Gemäß deiner Theorie, dass du dich am liebsten mit Figuren befasst, die absolut nichts mit dir zu tun haben, müsstest du eine absolute Erledigungsmaschine sein.
Ich bin ein Tier. Ich stehe morgens nice. Auf, 5.30 Uhr, ja. Erstmal Acai-Bowl, klar, ja. Yoga, Meditation.
Gut.
Dann gehe ich joggen, dann mache ich jeden Morgen 3 Seiten Morning Pages, weißt du, um gut. einfach dich für den Tag zu strukturieren. Gut. Dann gehe ich ins Büro, schreibe 3 Artikel,
sehr gut.
Weißt du ja?
Weiß ich.
Ja, Mittagessen.
Ja, gut.
Dann erkläre ich den
Chef. Und
dann
ist es 9 Uhr morgens? Und
dann ist 9 Uhr morgens, genau. Ja, nee, genau so ist es.
Und aber im Ernst, warum dieser Charakter, warum diese Figur? Warum wolltest du dich ihm so ganz hingeben auf 200 Seiten und seinem Kosmos?
Ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt, also man reagiert ja auch immer so ein bisschen auf die Welt, und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, es gibt unfassbar viele Menschen, die Bücher über ihre Partikularität schreiben. Also es gibt sehr viel Autofiktion, da würde ich dich übrigens gar nicht mit reinzählen, aus Gründen, weil es sehr, sehr viel um die Beobachtung anderer Menschen geht, ja, aber das ist egal.
Um dich, ja.
Entschuldigung. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich über dein Buch lieber reden möchte. Ich hatte das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel über die Unterschiedlichkeit der Menschen reden. Also sehr viel, jeder sagt, so, und ich bin jetzt eine jüdische, nicht-binäre, 36-jährige Person aus Berlin, und dann kommt der Nächste und sagt, ich bin eine halb afghanische, was auch immer. Und jeder hat sozusagen eine Individualität. Und es gab einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass die Partikularität so tut, als ihr könnt mich alle nicht verstehen, weil ihr seid nicht ich. Ihr könnt mich alle nicht verstehen, weil ihr seid keine jüdischen, nicht-binären Personen und so weiter und so fort. Und dass es aber etwas gibt, dass die meisten Dinge uns alle verbinden, also dass wir eigentlich sehr viel mehr gemein haben. Und ich glaube, es gab einen Moment, da habe ich mich mit einer Freundin, die ist Ende 60 und ehemalige Lehrerin und hat ganz andere Probleme als ich, und ich habe mich mit ihr unterhalten, und sie war völlig außer sich, weil sie eine Rechnung nicht an ihre Versicherung, also Arztrechnungen nicht an ihre Versicherung geschickt hat und deswegen irgendwie viele Tausend im Dispo war, und ich war völlig verzweifelt, weil ich meine Steuererklärung nicht gemacht hatte und deswegen viele Tausend Strafe zahlen musste. Nicht viele Tausend, aber viel Geld Strafe zahlen musste. Und ich hatte vorher mit meinem Bruder geredet, der völlig verzweifelt war, weil er was abgeben musste, eine Arbeit abgeben musste, und der Drucker nicht funktionierte. Und dann musste er aber vorher irgendwelche Treiber, und dann mussten irgendwas hat am Drucker und mit den und Computer im weitesten Sinne. Und ich dachte, ja, wir sind alle wahnsinnig unterschiedlich, aber wir müssen alle morgens Frühstück machen, wir müssen alle irgendwie unser Geschirr danach wieder wegräumen, und wir müssen alle irgendwie uns um irgendwelchen bürokratischen Scheiß kümmern. Und selbst Also ich habe 3, 5 Zitate vorgeschaltet. Eins davon ist Hannah Arendt und habe schrecklich viel zu tun und würde so, so, so gerne faul sein. Und das schreibt sie 1942. Und manche von den Sachen, die sie zu tun hat, ist sich darum zu kümmern, dass Menschen, die in Deutschland sind, also Juden, die in Deutschland sind, aus diesem Land rauskommen. Und dafür muss sie Anträge schreiben. Und andere Sachen, die sie zu tun hat, ist einkaufen gehen. Und ich glaube, es ist sozusagen was sehr, also sozusagen, ja, wir sind... Also heute würde ich sagen, wir sind alle sehr verschieden und am Druckertreiber sind wir alle gleich. Und ich wollte ein Buch über das, was uns gleich macht, also kleine, also ich glaube sozusagen, was uns gleich macht, ist, naja, wir verzweifeln alle an Bürokratie, manche mehr und manche weniger, aber es gibt den Moment, wo wir da stehen und denken, warum funktioniert dieses Scheißding nicht, und heulen wollen. Und es gibt sozusagen ganz viele kleine Probleme, also... das alles, also Haushalt, Bürokratie und so weiter und so fort. Und es gibt Krankheit, Tod und Liebe. Und das haben wir alle gemein. Und deswegen wollte ich darüber schreiben. Und mir war von Anfang an klar, dass ich um Gottes Willen nicht möchte, dass jemand denkt, ach so, das schreibst du jetzt, weil du eine 36-jährige jüdische Bla aus Bett. Nein, ich wollte gerne, dass klar ist, das bin nicht ich, das sind wir.
Und sag, hattest du den Eindruck, dass diese Botschaft angekommen ist bei der Leserschaft? Und auch bei den Besprechern des Buches vielleicht?
Also, ich dachte vorher, dass an Alltag verzweifeln jeder Mensch kennt. Und das zu denken, Moment mal, ich habe mir doch mit 16 hatte ich diesen großen Traum und ich wollte irgendwie das beste Buch der Welt schreiben. Ich wollte irgendwie Turnierreiter werden. Ich wollte, der großen Liebe auf dem Eiffelturm einen Heiratsantrag machen, dass wir das alle haben und dass wir alle irgendwann aufwachen und denken, huch, jetzt ist die Zeit schon so spät und was habe ich gemacht? Ach so, ich habe die Kinder zum Reiten gefahren und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Also ich dachte, dass das, was Lars hat, eigentlich jeder Mensch kennt und jeder Mensch empfindet. Zu einem gewissen Punkt, also dass sich jeder, und auch die Verzweiflung, er verzweifelt die ganze Zeit an sich. Warum habe ich das jetzt wieder nicht gemacht? Wieso kriege ich das nicht hin? Warum sitze ich auf der Couch, wenn ich doch eigentlich das und das und das und das tun wollte? Ich dachte, das teilt jeder Mensch. Und jetzt gucke ich mir Amazon-Rezensionen an. Das ist mein, falls Sie sich fragen, hat diese Frau einen Fehler? Ja, sie liest Amazon-Rezensionen. Und ich lese Amazon-Rezensionen und es gibt 5-Sterne-Rezensionen, aber es gibt auch 1-Sterne-Rezensionen. Und die 1-Sterne-Rezensionen sind alle, Gott, wie kann man nur so sein? Ich habe noch nie so eine unsympathische Figur gelesen. Das ist der schlimmste Mensch in der Literaturgeschichte. Und ich denke, Leute, ihr versteht schon, es gibt den goldenen Handschuh, es gibt Bücher über Frauenschänder und Kindermörder und der ist der schlimmste Mensch der Literatur, weil er seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt. Aber es gibt eine unfassbare, also ich stelle fest, es gibt Leute, die sagen, kenn ich, bin ich und oder kenn ich, bin ich, habe ich geheiratet. Und es gibt Leute, die sagen, Gott, wie kann man nur so sein? Und was es auch gibt, war eine Leserin, die hat signieren lassen, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Gott, der ist so furchtbar, der ist so schrecklich, ich hasse den so. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so jemanden ertragen kann, der ist genau wie mein Mann. Die gibt's auch. Aber wie hast du das also du hast es ja gelesen, wie ich weiß.
Ja.
Und hast du gedacht, wie kann man nur so sein? Oder hast du gesagt, ja...
Also ich war dir einfach total dankbar für die Figur. Ich war da gerade frisch zum zweiten Mal am Kreuzband operiert und saß bei einem unglaublich desinteressierten Arztpraxis da und es war Winter und ich habe gedacht, es bleibt auch für immer Winter. Und naja, und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe ein bisschen glücklich geweint darüber, dass dem das alles passiert. Ich habe mich in manchen Dingen wiedererkannt, aber ging mir gar nicht so sehr darum. Mhm. Ich war dir einfach dankbar für die, gar nicht so sehr für die Figur, sondern das, was die Figur erlebt, irgendwie, sein Kopfkino. Ja.
Danke. Ich muss ganz kurz auf eine Uhr gucken.
Aber die Zeit zu überbrücken.
Ja.
Ich finde noch spannender, wir haben gar keine mehr, ich überbrücke die Zeit, die wir nicht haben quasi. Ja. Aber mein Guilty Pleasure sind gar nicht so sehr die Kommentare, teilweise auch, weil da einfach so viel zusammengefasst wird. Und ich denke, my guy, die 40 Leute vor dir haben es auch schon zusammengefasst. Du kannst doch einfach sagen, was du denkst. Aber ich liebe die Kategorien, in die man so gesteckt wird. Und also bei diesem Buch, wo ich mich mit dem Putinismus meiner Mutter auseinandersetze.
Mit was?
Mit dem Putinismus,
Putinismus
meiner Mutter. Da ist eine der drei Kategorien Geschenkbücher für Mütter.
Bei meinem ersten Buch geht es ja primär darum, dass die Mutter stirbt. Und es haben auch so viele Leute ihren Müttern geschenkt.
Ja. Naja, und dann habe ich aber drüber nachgedacht und fand es wiederum auch gar nicht so schlecht. Also, weil ich hoffe ja, dass ich sie in Würde und mit Liebe gezeichnet habe und mit der Empathie, von der du gesprochen hast. Und dann fand ich es wieder gut. Aber im ersten Moment dachte ich, ich weiß nicht, ob das... I don't know.
Okay, dann ich moderiere uns jetzt ab.
Ja,
mach mal. Mit folgenden Worten. Sie wissen, was Ihre Aufgabe ist. Kaufen Sie dieses Buch. Es ist ein wunderschönes, unfassbar zärtliches, sehr, sehr komisches Buch. Und wenn Sie selber nicht gern lesen, gibt es ja, dann schenken Sie es Ihrer Mutter. Vielen, vielen Dank.
In SWR Kultur vor Ort hörten Sie heute ein Gespräch zwischen Nele Polacek und Dimitri Kapitelmann. Eine Aufzeichnung vom 23. Februar beim Literaturfest Mannheim.